falls es weg. Für Gerechtigkeit gemeinsam gestalten. Es ist an der Zeit, wissen es macht. Also lern uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und in Hand. Wir müssen sind wir stark, Hand in Hand. Pflege mit Haltung, wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute wieder in Kooperation mit Pflege gegen Rechts. Wir thematisieren Demokratie und Haltung. Heute ist das Thema Delegation und Remonstration hochgradig prüfungsrelevant, mündlich sowie schriftlich sowie auch praktisch. Also eigentlich ist es voll wichtiges Thema. Bevor wir loslegen, habe ich heute etwas richtig Hilfreiches für euch. Vor allem für alle, die gerade mitten in den Vorbereitungen zur Abschlussprüfung stecken. Der Cornelsen Verlag hat etwas entwickelt, das euch sicher durch die 3 schriftlichen Prüfungstage und die mündliche Prüfung bringt. Das Pflegejahrs Prüfungstraining. Was euch erwartet? Fall- und kompetenzorientierte Übungsklausuren für alle 3 schriftlichen Prüfungstage. Realistische Prüfungsfälle mit Aufgaben zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Wissen zur praktischen Prüfung, ausführliche Lösungen und Erwartungshorizonte zu allen Anforderungsbereichen sowie Bewertungstabellen zur Selbsteinschätzung und das inklusive Notenorientierung für euch. Dazu bekommt ihr Tipps und Hinweise für eine optimale Prüfungsvorbereitung, also zu den Themen, wie man am besten lernt, sich motiviert und sich alles besser merken kann. Und das Ganze lehrwerksunabhängig. Egal mit welchen Büchern oder Materialien ihr vorher in der Ausbildung gelernt habt. Das Beste, das Pflege-IAS Prüfungstraining gibt's nicht nur als Print, sondern auch als E-Book. Perfekt für unterwegs, den Unterricht oder die Nachtschicht. Ihr könnt markieren, suchen, Notizen schreiben, ganz flexibel gestalten. Also, vertrau auf dein Wissen und das Pflege-IAS Prüfungstraining von Cornelsen, das dich sicher ans Ziel bringt. Schaut vorbei unter cornelsen.de/empfehlungen/berufserfolg. Pflege-IAS Prüfungstraining von Cornelsen hat die ISBN zum Buchbestellen und zwar die 97830645123220. So sichert ihr euren Berufserfolg und lernt gut für das Examen. Und Maren nickt schon, nämlich meine Gästin, die sich jetzt selber mal vorstellt.
Ja, hallo, hier ist einmal die Maren Tomines. Ich bin der Pflegeblog-Podcast Ein Tag in der Notaufnahme, Alltag in der Pflege. Ich bin Pflegefachperson, Social Media Nurse und habe auch Pflegemanagement studiert und habe mich auch mit dem Thema Delegation und Remonstration innerhalb meines Pflegemanagement-Studiums natürlich auch beschäftigt. Und ja, ihr findet mich, wie ihr wahrscheinlich auch gesehen habt, im Skript auf Instagram unter FamTomines. Voice of Care. Das einmal zu mir.
Wunderbar. Perfetto. Geniale Überleitung. Und zwar gucken wir das Theoriewissen uns erstmal an und ich darf wieder ganz brav vorlesen.
Das Fachwissen.
Delegation, die Übertragung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung von einer übergeordneten Stelle, also einem Vorgesetzten, auf eine nachgeordnete Person. Das kann in der Pflege natürlich einmal der Arzt sein oder wir Pflegekräfte selber zu Schülern, Auszubildenden oder Pflegehilfskräften. In der Remonstration, die Pflicht ist hier vom Beamtinnen oder vom Beschäftigten, also es gilt überall, im öffentlichen Dienst sowie im normalen Krankenhausbetrieb und Dienst, Bedenken gegen rechtswidrige oder fehlerhafte Anweisungen eines Vorgesetzten vorzubringen, müssen also auch Polizisten machen gegenüber ihren Vorgesetzten, sind also 2 allgemeingültige Rechtsgüter.
Das Wichtigste.
Kommen wir zum Wichtigsten, damit wir kurz ganz genau die gesetzlichen Grundlagen in die Pflege einordnen. Das bedeutet, die Delegation in der Pflege ist immer eine Übertragung von Aufgaben. Können heilkundliche Aufgaben sein, medizinische Behandlungspflege von Ärztinnen zu uns Pflegefachpersonen oder von Pflegefachpersonen zu Pflegehilfskräften oder Auszubildenden. Kennst du Delegation so aus deinem täglichen Beruf? Tagtäglich wahrscheinlich.
Ja, immer wieder. Täglich grüßt das Murmeltier in der Pflege, in der Notaufnahme. Da muss es ja tatsächlich auch richtig schnell gehen. Da wird dann über die elektronische Patientenakte auch Anordnungen von Ärzten an das Pflegepersonal halt gegeben. Und auch von uns Pflegefachpersonen können wir auch Anordnungen tatsächlicherweise an die Ärzteschaft abgeben. Wenn zum Beispiel wir es nicht geschafft haben, eine Venenverweilkanüle zu legen, dementsprechend Blut abzunehmen, weil das ja auch eine Delegationsaufgabe von den Ärzten an die Pflegefachpersonen ist, können wir diese Delegationsaufgaben quasi wieder zurückspielen und sagen, es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, bei dem Patienten, Patientin Blut abzunehmen, eine Venenverweilkanüle zu legen, kannst du das bitte übernehmen? Also das ist von A nach B, von B nach A möglich.
Klingt nach Ping-Pong. Dann gucken wir uns mal das Ping-Pong mit den konkreten Paragraphen an, dann gibt es mehrere.
Die Aufgaben.
Einmal ist es natürlich im SGB V geregelt und regelt auch im dem Behandlungsvertrag und Krankenhausvertrag und in der Krankenversicherung in mehreren Paragraphen drin. Wir haben es natürlich auch in der Pflegeversicherung drin, also im Sozialgesetzbuch 11, SGB 11. Wir haben es auch in unserem Pflegeberufegesetz drin, also das regelt ja die Ausbildung zum Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Auch hier heißt es ja, dass wir eigenverantwortlich und delegierende Tätigkeiten und medizinisch evidenzbasierte Tätigkeiten durchführen sollen. Beschreibt also unsere Tätigkeiten, wenn wir dann eigenverantwortlich Pflege übernehmen und examiniert sind, was wir da zu tun haben, sowie ärztliche Anordnung. Auch hier im Paragraph 15 Absatz 1 vom SGB V steht entsprechend, dass qualifizierte Personal ausgewählt werden muss. Also der Arzt darf sich eigentlich auch nicht blind darauf verlassen, dass wir das können, sondern muss eigentlich irgendwie prüfen, ob wir qualifiziert genug dafür sind. Ich musste früher auch noch einen Spritzenschein und einen Blutabnehmschein machen und 10-mal nachweisen, dass ich das kann. Ja.
Und so nach meiner Ausbildung, so ein Jahr später, ne, wo ich dann richtig eingearbeitet war, mussten die Ärzte quasi in einen oder zwei Zeiler schreiben und sagen, die Pflegefachperson ist dazu ermächtigt. Die kann das.
Ja, ist tricky. Und auch bei Trachealkanülen wechseln, damals ging es mir auch so, dass ich mir dachte, kann das ja besser als der Arzt oder der Assistenzarzt. Und der soll jetzt eigentlich ja bewerten, ob ich das kann. Wird dann manchmal durchaus tricky. Graubereich sozusagen. Wichtig ist hierbei ja natürlich, wir haben eine Durchführungsverantwortung. Also wir müssen ja korrekt ausführen können, diese delegierte Tätigkeit, und müssen wissen, dass wir, wenn wir das durchführen, mit voller Verantwortung. Und Ärztinnen behalten zwar die Anordnungsverantwortung, das heißt, wenn der jetzt was in die verkehrte Patientenakte schreiben würde und ich mache, haften ja beide, die Durchführende und die Anordnende, Kraft. Und somit leiten wir über zur Remonstration. Wenn ich es natürlich ich merke, ist es meine Pflicht, Meldung zu machen und Bedenken zu äußern und zu sagen, die Anweisung ist erkennbar fehlerhaft, rechtfertigt oder patientengefährdend und darf die dann eben nicht durchführen. Das gehört zu meiner Durchführungsverantwortung. Oder ich traue mir das nicht zu. Keine Ahnung. Da ist eine IM-Injektion angeordnet worden und ich habe das dreimal in meinem Leben gemacht. Also sage ich lieber, ich mache es nicht, weil ich kann es nicht gut, zum Beispiel. Und dann macht es eine andere Kollegin oder der Mediziner, Medizinerin selbst. Kennst du das auch? Remonstrierst du regelmäßig?
Also regelmäßig würde ich jetzt nicht so sagen, aber ja, also ich tue es tatsächlich. So, wir hatten einen Fall quasi innerhalb des Teams. Ich sollte eine IM-Injektion geben. Nach neuem Standard ist das wohl in den Oberarm. Ich habe das tatsächlich nicht gelernt. Also habe ich remonstriert und gesagt, nein, ich werde diese IM-Injektion nicht in den Arm geben. Wenn, dann mache ich das nach meinem Wissensstand, also sprich in den Po oder in den Oberschenkel. So, Und da waren die dann auch tatsächlich mit einverstanden, weil ich kann es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich traue mich auch selber nicht, an den Oberarm zu gehen, weil da auch tatsächlich mehr Nerven herlaufen. Na klar, die anderen Stellen, IM-Injektion, sind auch gefährdet, aber nicht so wie der Oberarm.
Genau, Musculus Gluteus Maximus ist durchaus ein bisschen leichter zu finden. Verständlich, kennen auch die als hauptsächliche Technik. Gute Beispiele, aber ich kenne auch 100.000 Beispiele, fallen mir ein, wo verkehrt angeordnet wurde. Also das Medikament verkehrt, in einer verkehrten Dosierung oder sozusagen eine Spritze, Praxiparin, 10 Milligramm Tablette. Hä? Gibt es nicht? Ja, alles schon erlebt. Wo man sich so denkt, kann jetzt nicht zaubern, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, ein neues Medikament herzuzaubern, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Alles schon erlebt und dann muss man ja remonstrieren und sagen, geht nicht.
Geht nicht, habe ich nicht, kann ich nicht.
Genau. Und diese gesetzlichen Grundlagen sind dann auch im BGB geregelt und das sagt dann dem Behandlungsvertrag, also bürgerliches Gesetzbuch, das verpflichtet zur fachgerechten Behandlungspflege. Da ist viel im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt für Informations- und Aufklärungspflicht auch, regelt auch die Eigenverantwortung von Pflegefachpersonen. Das wäre dann eher auch wieder hier das Pflegeberufegesetz, das sagt, wir sind eigenverantwortlich und müssen ja anzeigen, wenn wir etwas nicht durchführen können. So auch die Sorgfaltspflicht im Zivilrecht. Der Schutz der Patienten hat Vorrang, Patientensicherheit. Also wieder zahlreiche verschiedene Gesetze und Paragraphen. Im Groben kann man sich merken, der Paragraph 630 mit all seinen Untersätzen, Absätzen und Sätzen ist so das Wichtigste im BGB. Davon muss man aber auch nicht, man muss ja nicht alle jeden Paragraph und Gesetz auswendig können. Man muss halt wissen, dass es gesetzlich geregelt ist und wir Informationsaufklärungspflicht, Beratungspflicht und im Krankenhaus- und Behandlungsvertrag entsprechend geregelt ist.
Ja.
Das reicht dann schon. Und wir Pflegekräfte müssen remonstrieren, wenn wir die Anordnung nicht durchführen können oder sie nicht den fachlichen Standards entspricht, also was verkehrt angeordnet wurde, die verkehrte Akte, verkehrte Milligrammanzahl oder. Also wir müssen die Patientengefahr anzeigen. Kommen wir doch zu den Aufgaben und den Merksätzen. Wie würdest du das so als Merksatz machen, als Code-Shut-Up-Form zum Lernen? Was ist Delegation und Remonstration?
Ja, also Delegation ist halt die Aufgabenübertragung. Also das heißt, wenn ich etwas durchführe, ne, habe ich auch die Verantwortung dafür. Bei der Remonstration, da hat jede Pflegefachperson, ne, auch Auszubildende haben tatsächlich das Recht, Bedenken anzumelden bei Gefährdung eines Patienten, Patientin oder auch gegen einen Rechtsverstoß. Das ist
genau.
Sehr wichtig.
Auszubildende sollen unbedingt remonstrieren. Haben sie etwas noch nie getan, dürfen sie nicht einfach losstiefeln und das dann durchführen. Dann haften sie ja voll, weil sie durchgeführt haben und eben nicht angezeigt haben. Das heißt, nur weil da Azubi auf meinem Kittel steht, bin ich nicht raus von der Rechtsnorm. Immer der, der durchführt, haftet.
Das Fallbeispiel.
Wir kommen mal zum Fallbeispiel. Ich habe zwei verschiedene mitgebracht, weil wir ja natürlich in der Delegation einmal die MedizinerInnen haben und einmal von Pflegefachpersonen zu Azubi oder Pflegehelfer. Und das ist schon ein bisschen unterschiedlich und unterschiedliche Situationen. Fallbeispiel 1 geht eher um die Delegation der MedizinerInnen. Da habe ich ein KI-Bild mitgebracht. Magst du das mal beschreiben?
Ja, also bei Bild 1 sehe ich eine Pflegefachperson und eine medizinische Kollegin. Es sieht so aus, als würde die medizinische Kollegin der Pflegefachperson eine Anordnung geben. Erstmal in, so wie ich das interpretiere, in mündlicher Form, wo man auch sagen muss, sie hat einen Stift in der Hand und Blatt Papier vorne stehen. Da gehe ich mal davon aus, dass es auch schriftlich erfolgt, diese Anordnung.
Sehr gut beschrieben, würde ich jetzt ähnlich sehen. Man sieht auf den schönen Unterschied an der Kleidung, finde ich ja, einmal Arztkittel und einmal Kasak und sieht auch nach einem klassischen Büro aus und die gucken sich auch bitte so ein bisschen strenger an, würde ich denken. Also ich glaube, die diskutieren gerade über irgendwas. Könnte ja sein. Wir gucken uns das gleich mal im Fallbeispiel genauer an. Also, das Fallbeispiel, Medikamentengabe, der Klassiker. Im Krankenhaus ordnet ein Arzt, eine Ärztin, hier ja bei uns weiblich, bei einer Patientin mit Herzinsuffizienz die intravenöse Gabe von 80 Milligramm Furosemid an. So, könnte man jetzt denken, ist richtig. So, die Delegation der ärztlichen Anordnung für IV-Furosemid, also intravenös, soll die examinierte Pflegefachperson hier durchführen. Die Anordnungsverantwortung für die richtige Indikation, also ob es IV ist als Tablette, gibt es ja auch noch verschiedene Arzneimittelformen, und die Dosierung trägt die Ärztin eigentlich. Die Pflegefachperson trägt die Durchführungsverantwortung für die richtige Verabreichung, also den Infusionsweg, die Infusion fertig zu machen, die Hygienemaßnahmen, die zusammen zu mixen sozusagen, die Kontrolle der Wirkung und der Nebenwirkung, also wird dann auch ausgeschieden, ist die Infusion durch, die abzustempeln, also auch auf Nebenwirkungen zu gucken. Wir sollen ja so ein bisschen die Patienten beobachten in der Krankenbeobachtung und müssten ja Nebenwirkungen, wenn wir welche merken, wie eine Allergie oder so, anzeigen. Und auch bei Schmerzmitteln sollen wir ja die Kontrolle der Wirkung hinterfragen und die jeweiligen Patientinnen, wenn wir denn welche gegeben haben, nach einer Weile mal fragen, ob die denn gewirkt haben.
Mhm.
Also wir kontrollieren ja schon die Wirkung in der Krankenbeobachtung. Das ist unsere Verantwortung. Jetzt remonstriert aber die Pflegefachkraft, weil sie die Anordnung prüft und stellt fest, dass die übliche Maximaldosis deutlich niedriger liegt. Sie hinterfragt also die Dosierung. Und sie sagt auch noch, sehr schlau, dass die Patientin bereits einen sehr stark erniedrigten Kaliumwert hat. Also wäre das ja ungünstig, wenn sie jetzt massiv ausscheidet. Zu niedriger Kalium macht ja dann eventuell Herzproblematik. Ja,
genau.
Herzprobleme. Also das heißt, diese schlaue Pflegefachperson kennt sich da ordentlich mit aus und weiß auch, dass das ungünstig wird. Also weiß auch um die Wirkung, wie Furosemid wirkt als Schleifendiuretikum und was Kalium so mit dem Körper macht, gerade wenn zu niedrig ist. Und denkt sich jetzt, wenn ich das mache, könnte ich in der nächsten halben, dreiviertel Stunde die Patientin vielleicht reanimieren müssen.
Ja.
Wir machen schon mal ein bisschen dramatisch. So, dann sagt sie, das ist patientengefährdend und eine verkehrte Anordnung und man sollte vielleicht nochmal drüber nachdenken. Sie remonstriert also, sie meldet Bedenken bei der Ärztin an und dokumentiert dies auch, dass sie das nicht durchführt. Muss das in Pflegebericht reinschreiben oder hinter die Anordnung, dass das nicht durchgeführt wird und nicht gegeben wird. Und dann wäre sie rechtssicher im Sinne der Sorgfaltspflicht. Und da sind wir wieder, Paragraph 630 bürgerliche Gesetzbuch. Sie zeigt die Patientengefährdung an, die sie vermutet. Deshalb diskutieren die wahrscheinlich beide auf dem Bild.
Ja, wenn du das so sagst, würde ich auch definitiv zustimmen.
Ja, wie wäre deine Analyse von dem Fallbeispiel?
Die Analyse.
Also, ist schon hochgradig remonstriert und auch hochgradiges Fachwissen. Also das hätte auch durchaus jemandem passieren können, der wäre jetzt losgelaufen und hätte das angehangen.
Ja, also ne, es gibt ja leider solche Pflegefachpersonen, muss ich sagen, habe ich auch schon erlebt, die einfach blindlings die Anordnung des Arztes ausführen. Die sagen ja, der Arzt, der weiß schon, was der tut. Das ist so die meiste Aussage in meinen jetzt 25 Jahren. Also das ist jetzt nicht so vor kurzem passiert oder so. Ne, ist mir das auch schon passiert, dass eine Pflegefachperson diese Anordnung einfach blindlings ausgeführt hat. Wo ich auch gesagt habe, nein. Ne? Also wir sind ja verpflichtet zu schauen, die 5 wichtigen R's, dass wir das auch da auch umsetzen, weil wir halt auch in der Ausführungsverantwortung sind, dass wenn ich das gebe, dann habe ich ein Problem, um das einfach mal so salopp auszudrücken. Und ich finde das immer total wichtig, dass wir auch unsere Kompetenzen in der Hinsicht auch zeigen, was haben wir gelernt, was wissen wir. Wenn wir uns das selber nicht zutrauen, dann lassen wir das am besten. Man kann vielleicht noch eine Kollegin oder so hinzuziehen und fragen, was würdest du vielleicht machen? Würdest du auch remonstrieren? Wie ist dein Standpunkt dazu? Ne? Also sich auch immer aus dem Team vielleicht Hilfe holen, ist auch immer sehr wichtig. Und wo ich auch nochmal sagen muss, wirklich dokumentieren. Dokumentieren ist das A und O. Auch gerne mit dem BGB 630, ne, mit den Paragraphen vom bürgerlichen Gesetzbuch, damit man wirklich auf der sicheren Seite ist.
Absolut sehr, sehr gute Tipps und gut, dass du auch nochmal die 6R oder 5R-Regel, wie auch immer, also eigentlich 6R-Regel, oft ja auch in der Prüfung sogar schon 10R-Regel, da kommt ja dann auch richtige Entsorgung, richtige Medikamentenbestellung und so weiter dazu. Aber es geht ja auch richtige Dosierung, richtiger Patient. Also ich müsste das alles nochmal nachgucken, bevor ich es durchführe. Wenn ich es nicht weiß, muss ich den Beipackzettel nehmen oder die rote Liste nehmen und gucken, ist das richtig dosiert, bevor ich hier loslege. Also ich bin auch gerade mit dieser R-Regel verpflichtet, nachzukontrollieren, bevor ich loslege. Dadurch lernen wir die ja auch. Und auch, dass Medikamente nicht gut Patenten geben, nicht gut stellen, gesehen, ist durchaus einer der häufigsten Gründe, warum Auszubildende in der praktischen Prüfung nicht bestehen. Also das ist immer tricky, wenn ich da was verwechsel oder nicht konzentriert bin, nicht richtig hinterfrage, nicht richtig reingucke oder in einen Medikamentenplan im Zimmer gucke, statt in die Originalakte. All solche Kleinigkeiten können es dann sein. Also super, super wichtig, da das ordentlich einzuhalten, ist schon wichtig, dass wir das anzeigen, die fehlerhafte Anordnung und hinterfragen. Und ist, glaube ich, so das klassischste Beispiel. Wir werden nachher das auch noch auswerten, also kann ein bisschen teasern. Wir haben natürlich hier ja auch die Durchführungsverantwortung und Delegationsverantwortung und die Ärztin, wenn jetzt was passieren würde, weil sie hat das verkehrt angeordnet und somit hätte man trotzdem sagen können, rein haftungsrechtlich hätte man anzeigen müssen, dass das vielleicht verkehrt ist.
Das Fallbeispiel.
Gut, Fallbeispiel 2, zweites KI-Bild.
Ja, also da sehe ich eine Pflegefachperson und eine Pflegehilfskraft, die miteinander sprechen und ja, ich denke mal, Informationen austauschen, als auch Anordnungen von Pflegefachpersonen zur Pflegehilfskraft. Ja, sind im Flur. Ja, das ist das, was ich jetzt erstmal so daraus interpretiere.
Ja, die können von A nach B gehen, machen gerade eine Quick-Übergabe, ein Klemmbrett in der Hand, die eine. Und man könnte auch denken, es ist Pflegefachperson. Person und Auszubildende. Man erkennt halt nur, dass die vielleicht einen unterschiedlichen Qualifikationsgrad haben, weil sie unterschiedliche Kittelfarben tragen. Damit wird ja häufig in Kliniken gearbeitet, dass Auszubildende oder die Gehilfskräfte eine andere Kittelfarbe haben oder Betreuungskräfte, Servicekräfte eine andere Kittelfarbe haben als Pflegefachpersonen, um das ein bisschen sichtbarer zu machen. Gut, Fallbeispiel, Körperpflege bei einem Schlaganfallpatienten. Ein Patient ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und benötigt umfassende Unterstützung bei der Körperpflege. Die Delegation ist hier, dass die Pflegefachkraft den Pflegeplan erstellt und entscheidet, welche Tätigkeiten hier bei der täglichen Ganzkörperwaschung die Pflegehilfskraft durchzuführen hat. Also inwiefern er vielleicht noch Unterstützung braucht oder inwiefern er schon das Oberteil vielleicht selbstständig anziehen kann. Die Pflege Fachkraft trägt also die Übertragungsverantwortung für die richtige Auswahl der Tätigkeiten, die die Hilfskraft dann übernimmt und darf das am Patienten durchführen, mitunter auch am Anfang unter Anleitung und Kontrolle. Hier gilt das Gleiche, wie wenn der Arzt uns als Pflegefachperson was überträgt. Ich muss sicher sein, dass derjenige qualifiziert ist, das durchzuführen. Gilt auch für Schüler. Und die Pflegehilfskraft trägt die Durchführungsverantwortung für eine korrekte Durchführung der Körperpflege. Sie könnte remonstrieren, wenn hier was wäre. Während der Durchführung stellt nämlich die Pflegehilfskraft fest, dass der Patient eine neue Hautrötung im Sakralbereich entwickelt hat und das muss sie dann remonstrieren und weitergeben. Somit muss der Pflegeplan ja angepasst werden und im Pflegeplan selber steht aber noch keine spezielle Hautpflege oder Lagerung. Also scheint die Dekubitus-Prophylaxe oder so Pflegeplan noch nicht drin zu sein und die Hilfskraft muss hier remonstrieren und der Pflegefachkraft, die Pflegefachkraft sofort darüber informieren, über die Hautrötung, über die Größe, dass sie sich die vielleicht auch anguckt, dass die dokumentiert wird im Wundprotokoll, um dann wie geplant ihre Aufgaben vernünftig durchzuführen. Andere Beispiel wäre, sie stellt bei der Körperpflege im Oberkörper fest, dass der gelähmte Arm subluxiert ist, also die Schulter rausgekugelt ist, was gerne mal passiert bei gelähmten Armen. Ist das durchaus eine Gefahr, wenn der nicht richtig gelagert ist? Da muss sie auch sofort Bescheid sagen. Und der Patient hat andere Hautrötungen oder Schmerzen, dann muss sie ja Bescheid sagen, dass Schmerzmedikamente gegeben werden müssten. Und dass hier Pflegehilfskraft und Pflegefachkraft eng auf eine Übergabe voneinander angewiesen sind, sodass der Pflegeplan, also die Pflegeplanung, die ja nur von Pflegefachkräften durchgeführt werden darf, auch angepasst werden kann an die jeweilige Situation und somit dann ja vielleicht auch eine Behandlungspflege eingeleitet werden kann. Die Pflegefachkraft kann dann dem MedizinerInnen Bescheid sagen, hier Wunde und Wunddoku und wir müssen Schmerzmittel anordnen oder entsprechend vielleicht einen Abstrich machen oder. Also, wie wäre hier deine Analyse zu dem Fallbeispiel? Gut remonstriert, gut zusammengearbeitet oder?
Also ich muss sagen, gut zusammengearbeitet, gut remonstriert, also dass die Pflegehilfsperson sich da auch mit dem Patienten, Patientin beschäftigt hat, auch mit der Akte, dass sie auch der Pflegefachperson auch gut zugehört hat bei der Übergabe. Ne, was ist schon an Pflegeplanung geschrieben worden? Jetzt ist was Neues dazugekommen. Sie hat da noch nicht diese Durchführungsverantwortung, konnte sie ja quasi auch nicht übernehmen, weil es ja nicht niedergeschrieben war oder übergeben worden ist, dass sie das halt auch fachgerecht weitergegeben hat an die Pflegefachperson und dass sie da die Pflegefachperson dann nochmal eine neue Pflegeplanung beziehungsweise einen Teil der Pflegeplanung dann mit dazu genommen hat, um einfach auch da die qualitative und quantitative Pflege des Patienten, der Patientin auch durchführen zu können und halt dementsprechend planen zu können, dass dieser Dekubitus Sakralsegment da nicht noch weiter sich ausbaut, sondern vielleicht bei einer Hautrötung wegbrückbar bleibt, ne, oder komplett verschwindet.
Genau.
Das ist nicht immer das A und O. Am besten weg, um das mal so zu sagen, dass der Patient, die Patientin keinen offenen Dekubitus bekommt. Und ja, also fand ich sehr gut, muss ich so sagen, hat sie gut gemacht.
Ich fand auch, also finde auch, dass hier am klarsten wird, warum ja auch in Paragraph 4 des Pflegeberufegesetzes ausdrücklich steht, Pflegeplanung zu evaluieren, zu machen, zu planen, zu durchführen, ist Pflegefachkraftaufgabe. Nicht von MedizinerInnen, die haben nicht in ihren Arztbrief zu schreiben, dass jemand einen Pflegebedarf hat, hat den anzusehen, ist meine Aufgabe, steht im Pflegeberufegesetz. MD, medizinischen Dienst, arbeiten ja auch mehr nur noch Pflegefachpersonen, die den Pflegebedarf bestimmen. Keine MedizinerInnen mehr, kein Arztbrief, kein Röntgenbild entscheidet, ob jemand einen Pflegebedarf hat oder nicht, sondern die Pflegebedarfanalyse macht eine Pflegeplanung. Das heißt, ambulante Dienste und Pflegeheime müssen eine Pflegeplanung aus der SIS oder aus ihrem Computersystem und aus ihren Pflegedokumentationen an den medizinischen Dienst weiterleiten und damit wird der Pflegegrad bestimmt. Das heißt, es ist eindeutig Fachkraft mit dem neuen Gesetz. Darf kein Mediziner, deswegen arbeiten auch keine Mediziner in dem Bereich noch im medizinischen Dienst. Und es dürfen auch keine Pflegehilfspersonen. Heißt, hier brauchen wir immer eine gute Übergabe. Und das ist das, was das oft ja schwierig macht. Also wenn eine Hilfskraft, egal welcher Couleur, Pflegeassistentin, Pflegehilfskraft, Krankenpflegehilfskraft, Altenpflegehilfskraft, gibt ja noch unterschiedliche Ausbildungen. Wir haben ja jetzt erst frisch das Gesetz beschlossen zur Pflegerfachassistenzausbildung. Im Bundestag ist ja ganz frisch und dauert ja ein bisschen, bis dann die ersten auch im Feld landen und danach ausgebildet werden. Heißt es hier immer, Sie müssen Risiken, Fehler, Gefährdungen am Patienten, die Sie feststellen oder am Bewohner direkt der Pflegefachkraft melden. Tun Sie das nicht, ist das ein Pflichtverstoß. Wer jetzt, Sie hat es nicht gesagt und es passiert nichts und es ist auch keine zweistündige Lagerung oder Überprüfung des Hautzustandes im irgendwie übergeben, dann macht es der Nachtdienst natürlich auch nicht. Alles ist schicki, man denkt, der bewegt sich ja genug alleine. Kann also selbstständig Mikrolagerung machen und dann hast du den Salat, weil nämlich keiner gesagt hat. Und so entstehen ja dann auch Pflegefehler durchaus. Also diese Übergabe ist sehr elementar.
Ja, definitiv.
Ich fasse zusammen, weil wir haben ja jetzt ganz schön viel drumherum diskutiert und die Fallbeispiele auseinandergenommen. Die Zusammenfassung. Delegation, Übertragung von Aufgaben von höher gelegenen Vorgesetzten kann natürlich auch eine Bereichsleitung, Stationsleitung sein, aber hier, wir hatten ein Beispiel von Ärztinnen zur Medikamentengabe zu Pflegefachkräften und hatten ein Beispiel von Pflegefachpersonen zu Hilfskräften oder Auszubildenden. In verschiedenen Gesetzen geregelt, im Pflegeberufegesetz beschreibt es unseren Beruf, was Pflegefachpersonen können müssen. So wie im SGB 11 und SGB 5. Wir haben halt die Anordnungsverantwortung und die Durchführungsverantwortung. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir remonstrieren, weil wir denken, dass in der Anordnung irgendwas verkehrt ist oder wir es nicht durchführen können. Dann ist es unsere Pflicht, Bedenken und Fehler anzuzeigen, rechtswidrige oder patientengefährdende Anordnung zu äußern, zu dokumentieren, streichen zu lassen, in die Diskussion zu gehen. Auch hier sagt es unser Berufsgesetz, dass wir das können sollen, weil wir eigenverantwortlich reflektiert, evidenzbasiert handeln sollen. Unsere allgemeine Sorgfaltspflicht und Fürsorgepflicht sowie der Behandlungs- und Krankenhausvertrag und die Patientensicherheit laut bürgerlichem Gesetzbuch. Wir sind also verpflichtet, fehlerhafte Anordnung, Übertragung nicht auszuführen und der Patientenschutz geht vor. Also, Delegation und Remonstration. Zivilrecht und strafrechtlich muss man hier echt nochmal gucken, weil im Zivilrecht muss man auch beachten, ist ein Schaden eingetreten? Das guckt man auch im Strafrecht. Also der Schaden, es kann sich um einen materiellen oder immateriellen Schaden handeln. Zum Beispiel der materielle Schaden sind finanzielle Einbuße durch Gehalt, was man nicht bekommen hat. Oder der immaterielle Schaden kann dann zum Beispiel Schmerzen oder Leid sein. Dann guckt man nach dem Verschulden. Also liegt hier ein Verschulden vor, wenn jemand vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Und dabei ist immer die Sorgfaltspflicht zu beachten, sowie die Frage, ob der Schaden vorhersehbar oder vermeidbar war. Also kann derjenige etwas verschulden dafür und hatte er die entsprechende Ausbildung, konnte an ihn delegiert werden und. Die Kausalität, es muss ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Schaden bestehen, also materiellen oder immateriellen, und dem Verschulden. Also ist es kausal, hängt es zusammen, der Schaden mit dem Verschulden. Und grundsätzlich trägt der die Klägerin, also Patientinnen oder Pflegeempfängerin, die Beweislast für alle drei Punkte. Also für den Schaden, für das Verschulden und für die Kausalität von den beiden Sachen. Es sei denn, es ist wirklich im Strafrecht zu verfolgen, dann würde natürlich der Staatsanwalt ermitteln, aber im Zivilrecht muss entsprechend der Kläger, Klägerin, der Geschädigte die Behandlungsleitlinien oder medizinische Gutachten oder ähnliches als Beweislast mit anbringen. Also er trägt grundsätzlich die Beweislast. Ausnahmen können hier dann sein, bei groben Behandlungsfehlern kann die Beweislast umgekehrt werden, zum Beispiel durch Menge in der Dokumentation, also unklare oder fehlende Informationsweitergabe an MedizinerInnen oder Pflegefachpersonal, also nicht gute Dokumentation, oder grobe Behandlungsfehler oder andere gravierende Verstöße gegen anerkannte Standards. Delegation, also hier dann nochmal als gute Zusammenfassung. Eine Anordnungsverantwortung ist das. Bei der Delegation ist stets zu berücksichtigen, dass verschiedene Berufsgruppen mit unterschiedlichen Qualifikationen beteiligt sein können. Das betrifft nicht nur die Delegation von Ärzten an Pflegefachpersonen, sondern auch die Weitergabe von Aufgaben zwischen Pflegefachpersonen und Pflegeassistenz bzw. Pflegehilfskräften oder in beide Richtungen. Je höher die Qualifikation einer Person ist, desto größer ist auch die Verantwortung, die Delegationsfähigkeit einer Tätigkeit zu überprüfen. Dies fällt unter die Anordnungsverantwortung. Jeder trägt ja seine eigene Verantwortung. Es muss geprüft werden, ob eine Tätigkeit überhaupt delegierbar ist, unter Beachtung der jeweiligen rechtlichen Grundlagen. Zum Beispiel ist es ein Heilangriff oder im Transfusions- oder Infektionsschutzgesetz dürfen ja bestimmte Tätigkeiten nur Mediziner machen. Sind es vorbehaltene Tätigkeiten, zum Beispiel laut Pflegeberufegesetz, die Pflegeplanung ist ja eine vorbehaltliche Tätigkeit, sowie interne Regelungen, zum Beispiel Vorgaben der Kostenträger oder hausinterne Standards oder vom Arbeitgeber ein Standard, also Direktionsrecht. Danach muss man also dann gucken nach den rechtlichen Grundlagen, wer darf hier welche Tätigkeiten machen. Auch die Komplikationsdichte ist zu beachten und das damit verbundene Risiko für den Patienten, die Patientin sind zu berücksichtigen. Also wenn ich jetzt diese Tätigkeit delegiere, könnten da mehr Komplikationen entstehen und ein höheres Risiko für die Pflegeempfängerin. Die Auswahl einer geeigneten Person kann durch stichprobenartige Kontrollen überprüft werden. Dabei sind sowohl die formalen oder formellen Qualifikationen, also die Ausbildung und der Abschluss wichtig, als auch die materiellen Qualifikationen, also praktische Fähigkeiten und Erfahrungen sind entscheidend. Aber auch die rechtlichen und formellen formellen Qualifikationen. Dann haben wir natürlich auch die Eigenverantwortung, also die Übernahmeverantwortung. Jeder trägt ja seine eigene Verantwortung, nämlich hier dann die Remonstration. Darf ich die Tätigkeit durchführen? Kann ich die Tätigkeit durchführen? Traue ich mir das in dem konkreten Fall hier ganz individuell zu? Also genau überlegen, ob man die Tätigkeit ablehnt oder übernimmt. Diese Haftung könnte in der Haftung auch über den Krankenhausvertrag gedeckt sein, denn würden hier halt die Kliniken haften, wenn da ein Fehler passiert. Aber in der Regel sind oft ja Arbeitgeber haftpflichtig versichert, wenn Behandlungsfehler oder ähnliche passieren. Aber auch trotzdem muss jeder eigenständig remonstrieren oder die Übernahmeverantwortung sich bewusst sein und ob man dann dies überhaupt, was hier delegiert wurde, übernehmen möchte. Die Durchführungsverantwortung ist hier also die rechtfertigende Notstand auch zu prüfen und die Güteabwägung ist zu beachten. Das heißt, die Durchführungsverantwortung bedeutet, dass jemand, der eine Maßnahme tatsächlich dann umsetzt, dafür verantwortlich ist, dass diese rechtmäßig durchgeführt wird. Dabei muss er den rechtfertigen Notstand beachten. Also auch wenn er nicht dafür qualifiziert ist, darf er das vielleicht im rechtfertigen Notstand. Er darf nur eingreifen, wenn dadurch ein größeres Gut geschützt wird. Dann darf er eingreifen. Also er möchte zum Beispiel das Leben retten und dabei wird vielleicht irgendwas verletzt. Dann darf er aber trotzdem eingreifen. Die Güteabwägung, er muss also abwägen, ob der Schaden, den er verursacht, könnte oder verursacht, im Verhältnis zum abgewendeten Schaden steht. Zum Beispiel darf ich Eingriff ins Eigentum machen, um Leben zu retten. Also muss ich die Güte abwägen. Der Eingriff ins Eigentum ist vielleicht nicht so hochwertig oder steht im Verhältnis zum abgewendeten Schaden. Grundsätzlich muss ich bei der Durchführung immer überlegen, ob ich es richtig durchführen kann. Also bin in der Durchführungsverantwortung und deswegen muss ich meiner Übernahmeverantwortung gerecht werden und gegebenenfalls remonstrieren und dann auch immer überlegen, ist eine gute Abwägung zu beachten oder ein rechtfertigender Notstand. Je nach Fall kann es total unterschiedlich sein, wird dann auch immer Fall für Fall geguckt, darf man das, durfte man das delegieren oder nicht? Hätte man hier remonstrieren können und wie, in welchem Umfang? Gibt es da eine Fahrlässigkeit oder eben nicht? Und wie ist die Durchführungsverantwortung wahrgenommen worden? Also das sind dann durchaus oft auch individuelle Fälle, die man angucken muss.
Praxistipps.
So, Marien, wie sehen deine Praxistipps aus? Du machst ja das noch tagtäglich. Ich bin nur der Theoretiker hier.
Ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, die Aufgaben, die man bekommt, auch sorgfältig zu prüfen. Also nur Tätigkeiten übernehmen, auch die der eigenen Qualifikation entsprechen. Das ist sehr wichtig. Was super, super, super wichtig ist, ist auf jeden Fall das Dokumentieren, ne, dass delegierte Aufgaben und remonstrierte Anweisungen immer schriftlich festgehalten werden. Ja, da kann ich definitiv auch ein Gesetzesbuch empfehlen. Das ist einmal das Nomus Gesetze, Gesetze für die soziale Arbeit. Da kann man immer mal wieder reinschauen. Man muss sich nicht unbedingt auskennen, aber man muss einfach wissen, wo man die entsprechenden Gesetze finden kann, dass man das nochmal nachweisen kann. So hier, da steht das drin. Was auch super wichtig ist, ist Nachfragen. Also wenn Unklarheiten herrschen, die sofortige Rücksprache mit der verantwortlichen Fachperson oder dem Arzt halten. Patientenschutz auf jeden Fall einhalten und Patientenschutz gilt immer vor Gehorsam. Also unsichere und gefährliche Anordnung, betone das, niemals blind ausführen. Was auch super wichtig ist, die Kommunikation im Team, dass man eine offene und respektvolle Kommunikation untereinander im Team fördert und ja, Sicherheit und Klarheit damit auch fördert. Man muss einfach mal drüber sprechen und wie ich vorhin auch gesagt habe, mal mit einer Kollegin nochmal Absprache halten, was sie von der Anordnung hält und ob sie auch zum Beispiel remonstrieren würde. Ne? Einfach klare, offene Kommunikation.
Oh, mega gut. Auch dieser kollegiale Austausch ist mega wichtig, auch in den Übergaben dann entsprechend alles zu übergeben. Also sehr, sehr viele gute Praxistipps. Ich kann noch einen ergänzen als kleine Theoretikerin, ist nämlich www.gesetze im Internet, wenn man dann immer die aktuellste Version haben will. Wenn frisch was geändert wurde, kann man auch leicht im Internet die jeweilige Gesetzesnorm suchen und die Originalen angucken. Dafür gibt es diese Internetseite, die ist auch vom Bund quasi gefördert und sind dann immer die Originalgesetze.
Als Zusatzwissen.
Zusatzwissen. Ich hatte ja versprochen, ich gehe noch mal so ein bisschen darauf ein, dass der wirklich Rechtsfolgen hat. Wir delegieren selber, nehmen Delegationen an und remonstrieren im Pflegealltag. Aber was heißt denn jetzt hier konkret? Welche Konsequenzen hat das? Fragt man sich ja immer. Man sagt immer so schön, wir stehen mit einem Bein im Knast. Ist das denn wirklich so? Naja, der Patient hat schon auch immer die Nachweispflicht, dass was passiert ist. Und es sind langwierige Prozesse. Patientenanwälte, die sich darauf spezialisiert haben, sagen, das sind 4, 5, 6 Jahre, bis das dann mal durch ist vor Gericht. Dann hat jede Klinik und jeder Arbeitgeber ja auch immer eine Haftpflichtversicherung für alle seine Angestellten. Das heißt, natürlich sind wir im Haftungsrecht, also im Zivilrecht. Das heißt, der Patient oder die Verstorbenen, wenn der verstorben ist, die Angehörigen müssen dann entsprechend das zur Anzeige bringen, geht in Beweisverfahren, muss ein Gutachten erstellt werden. Da muss derjenige zum MD-Gutachten oder wird ein externe Gutachten beauftragt und. Also der Schaden am Patienten bedeutet dann Schadensersatz und Schadensgeld. Und da sind wir in Deutschland nicht bei so hohen Summen. Bei Amerika ist das durchaus höhere Summen. Und wir haften dann natürlich auch für eine fehlerhafte Durchführung der Medikamentengabe. Also sind auch durchaus Pflegefachpersonen für Geldstrafen bestraft worden, weil sie Dinge verkehrt durchgeführt haben. Auch Auszubildende, nennen sie die verkehrt durchführen, haften sie dafür. Können gegebenenfalls eine Geldstrafe bekommen. Maren, du hast dein Mikro angemacht, wolltest du ergänzen?
Ja, wie gesagt, dass halt immer wichtig ist, dass man wirklich, weil wir jetzt bei Zivilrecht sind, dass wir wirklich dokumentieren. Das ist echt super. Das kann ich immer wieder sagen, da grüße ich auch gerne täglich das Murmeltier, wirklich alles dokumentieren, weil das, was nicht dokumentiert ist, ist nicht gemacht und in dem Sinne dann strafrechtlich, zivilrechtlich verfolgbar und das ist einfach super wichtig.
Genau. Strafrechtlich, gut, dass du sagst, geht natürlich auch, wenn wir hier jetzt eine ganz krasse Folge hätten, also diese Furosemid aus unserem einen Fallbeispiel wäre gegeben worden und derjenige hätte einen Herzinfarkt gehabt, dann wäre das fahrlässige Körperverletzung. Mache ich bewusst, dann sind wir wieder, was ist denn eine fahrlässige Tötung? Das heißt, ich mache es bewusst, weil ich auch nachweislich eine Intensivpflegefachkraft bin mit einer Intensivpflegefachweiterbildung, also das Wissen dafür haben hätte müssen oder ich bin frisch aus dem Examen und arbeite auf dieser Intensivstation und habe das Wissen vielleicht nicht. Also da guckt man immer, ist es Körperverletzung oder ist es eher fahrlässige Tötung? Hat auch viel mit dem zu tun, der das durchgeführt hat, ob er das hätte wissen können, dass das verkehrt dosiert ist oder der Kalium zu niedrig ist. Ist das die Verantwortung der Pflegefachkraft, das zu wissen und das nachzugucken oder eben nicht? Gerade eine Dialysefachkraft muss sowas zum Beispiel wissen. Die wissen ganz genau, wie die Nierenwerte und Werte und Kaliumwerte bei Dialysepatienten sind und so weiter. Also die hätte das auf alle Fälle, kommt immer auf den Fachexperten dann an und dann gibt es ja da Abstufung. So, ist das eine fahrlässige Körperverletzung oder eine fahrlässige Tötung? Sind hier die jeweiligen Merkmale dafür gegeben und Mord ist es nicht, weil da müssen Mordmerkmale erfüllt sein. Dann mache ich das ja heimtückisch mit Absicht oder Verdeckung einer Straftat und so weiter und so fort. Natürlich hatten wir auch schon unter unserer Fachprofession welche dabei, die ermordet haben, hört man immer in Crime-Podcast-Folgen. Ist jetzt eine andere Geschichte. Das hat nicht ganz so viel mit Delegation oder Remonstration zu tun, sondern die machen das ja damit Absicht. Aber im Strafrecht wären wir hier bei Körperverletzung oder fahrlässiger Tötung oder unterlassener Hilfestellung, wenn ich halt zum Beispiel nicht in die Zimmer gehe nachts oder nicht auf eine Klingel gehe oder die Klingel rausziehe, weil ich sage, der klingelt mir zu viel, dann sind wir eher so bei so unterlassener Hilfeleistung unterwegs. Und das sind alles auch Sachen, beim Strafrecht reden wir immer von Bewährungsstrafen oder Gefängnisstrafen, da reden wir dann nicht mehr von Geldstrafen oder von Sozialstunden, also das sind dann eher Sozialstunden, Bewährungsstrafen oder Gefängnisstrafen, also je nach Schädigung, je nach meinem Wissensstand ist das unterschiedlich. Dann haben wir noch berufsrechtlich und arbeitsrechtlich, also kann ja dann auch eine Abmahnung bekommen, wenn ich hier was Verkehrtes mache vom Arbeitgeber, somit könnte ich auch beurlaubt werden, wenn ich da was Verkehrtes gegeben oder was Verkehrtes gemacht habe. Auch die Ärztin könnte abgemahnt und beurlaubt werden dafür, dass sie was verkehrt angeordnet hat. Auch hier habe ich irgendwie in meiner Berufsgeschichte auch schon mal irgendwas mitgekriegt, wo was nicht gut lief, weil Trachealkanüle nicht richtig gelegt wurde und nicht richtig überprüft wurde mit Stethoskop, ob die jetzt in der Speiseröhre oder in der Luftröhre liegt. Ungünstig. Gerade wenn es dann länger liegt, kriegt derjenige ja länger keine Luft. Und dann kann man auch sagen, Abmahnung, Beurlaubung und so weiter. Bis hin zur Kündigung. Also kommt ja drauf an, wie oft man schlampig, ich benutze mal das Wort, auch wenn es nicht schön ist, also wie oft man nicht gut delegiert, wie oft man nicht gut remonstriert, kann es dann bis zur Kündigung führen. Also wenn man das mehrfach macht, man darf ja dann mehrfach abmahnen aufgrund des gleichen Grundes. Und dann darf man auch kündigen. Also gravierende Verstöße gegen Standards. Und natürlich hier auch, kann man auch nochmal erwähnen, könnte man auch eine Überlastungsanzeige schreiben, wenn man jetzt sagt, wir sind zu wenig auf Station, ich bin alleine für 30 Patienten. Ich weiß nicht, ob ich richtig delegieren und remonstrieren kann, weil einfach eine Überlastung da ist. Dann sollte ich das schriftlich auch anzeigen bei meinem Vorgesetzten, um hier dann für diese Schicht nicht in Haftung genommen werden zu können, sondern sage, hier ist eine Überlastung, auch wichtig. Disziplinarisch gibt es auch noch das Trägerrecht, also der Krankenhausträger kann disziplinarisch vorgehen und Versetzungen machen, eine Schulung anbieten, eine Schulung verpflichtend machen, einen anderen Aufgabenbereich einem zuteilen, sodass man hier dann auch noch guckt, dass derjenige in einen anderen Tätigkeitsbereich zum Beispiel gesetzt wird. Hast du mal einen ähnlichen Fall oder irgendwas in deiner Berufsgeschichte erlebt, wo Zivilrecht, Strafrecht, Berufsrecht eine Rolle gespielt hat?
Ja, quasi nur so mit einem halben Ohr, ne? Weil diese Geschichten werden ja nicht öffentlich geführt.
Nicht so gerne, weil Kliniken ja dann nicht gut dastehen zum Beispiel.
Ja, also öffentlich halt innerhalb des Unternehmens, ne? Weil man da auch so, sag ich jetzt mal, ein bisschen auch auf die Privatsphäre, auch Datenschutz der Patienten und Patientinnen als auch der Pflegefachperson halt auch darauf achtet. Ich habe halt nur mitbekommen, dass jemand erstmal freigestellt worden ist, bis die Sachlage geklärt worden ist. Da die Pflegefachperson hat dann also wieder ihre Arbeit aufgenommen. Also gehe ich davon aus, es ist irgendwo geklärt worden. Sie wurde aber, sage ich jetzt mal, in ihren Aufgaben wurde sie beschränkt. Das heißt, da ist irgendwas mit Tabletten passiert, das weiß ich noch. Und da sagte man ihr, du darfst keine Tabletten mehr verteilen, auch keine Infusionen, ne? Also Infusionen nur ohne Zusätze. Das muss man auch sagen, dass es dann sehr wichtig ist. Also sie wurde quasi von einer Pflegefachperson, einer dreijährigen Ausbildung auf eine Pflegehilfskraft runtergestuft, dass sie aber da dann ausgeschlossen worden ist, was Medikamente angeht. Mehr weiß ich leider nicht.
Aber ist auch das Klassische, das ist ein gutes Beispiel. Ist ja wirklich dann berufsrechtlich, arbeitsrechtlich, disziplinarisch, hat der Arbeitgeber hier einen Ausschluss von bestimmten Tätigkeiten gemacht, hat eine Freistellung gemacht bei gravierenden Verstößen, hat das angeguckt, könnte jetzt ohne Schulung zum Beispiel verpflichtend verordnen und so weiter. Also ist so das klassische rechtliche Beispiel.
Also das ist das einzige Beispiel, was mir quasi so einfällt. Das andere Beispiel, ich glaube, das gehört hier nicht hin. Das passt
alles,
irgendwie auch so.
Alles gut. Wir haben ja auch ab und zu mal ein paar richtige Crime-Fälle gehabt, wo dann ja wirklich strafrechtlich wird. Das Zivilrecht oder Strafrecht entsteht ja oft, wenn jemand anzeigt, zur Polizei geht. Also wenn du jetzt merken würdest, ein Kollege macht irgendwas, könntest du den auch anzeigen und dann wird ermittelt. Und dann wird ja immer entschieden, ist das jetzt wirklich strafrechtlich zu verfolgen oder wird das fallen gelassen? Und bei Zivilrecht ist es ja auch oft so, der Patient selber oder die Familie von dem muss anzeigen, damit es zivilrechtlich verfolgt wird. Das heißt, der Fall, den du gerade geschildert hast, kann ja sein, dass da was passiert ist, wie auch immer, aber die Angehörigen und der Patient selber gar nicht so richtig mitgekriegt hat oder die Angehörigen oder der Patient selber nicht klagt, dann bleibt es bei der berufsrechtlichen, arbeitsrechtlichen, disziplinarischen Maßnahme und landet eben nicht vom Zivilrecht. Nur wenn dann der Betroffene selber das zur Anzeige kriegt, nur dann wird es verfolgt. Mit einem Patientenrechtsanwalt, genau.
Und soweit war ich nicht involviert, wollte auch nicht wirklich involviert sein, weil das für mich eine Geschichte war, das geht mich auch nichts an, das müssen die untereinander irgendwo klären.
Ja, verstehe ich, ist ja auch schwierig immer und manchmal denkt man auch, was davon ist Gerücht und was davon ist wahr. Ist ja natürlich Beispiel, dass man auch mal weiß, das ist natürlich gut zum Learning, Lernen aus Fehlern und mitkriegen und das wirklich auch das mal Konsequenzen hat, weil für Schüler da draußen oder Auszubildende denkt man immer, oh, das ist mal so gesagt, das mit eben Beinstieg im Knast, das ist doch gar nicht so. Naja.
Ja, doch.
Kann schon passieren.
Ja, unter Umständen, ne, wenn genau. du da was falsch gemacht hast, das ist wie im Leben auch, ne, im Privatleben, wenn du irgendwas anstellst, wirst du erwischt. Ja.
Ja, ist das gleiche Beispiel, fährst mit ein bisschen zu viel Bier Auto und erwischt dabei einen anderen Autofahrer, der kommt ums Leben, naja, dann Brust Mahlzeit, strafrechtlich zu verfolgen. Und wenn dann die Familie von demjenigen, der im Auto saß, noch zivilrechtlich, dann sind wir auch wieder im Schmerzensgeld unterwegs. Also, Obacht. Also, Merksatz. Wer eine Aufgabe übernimmt, ohne qualifiziert zu sein oder schweigt, obwohl Patientengefahr droht, macht sich mitschuldig und riskiert sowohl rechtliche als auch berufsrechtliche, arbeitsrechtliche Konsequenzen, wie wir gerade auch in deinem Beispiel schön gehört haben. Also, die häufigste Fehlerquelle, wann sowas im Alltag passiert, sind immer Medikamente. Deswegen ja die R-Regel mit den ganzen schönen, wichtigen Merksätzen. Richtiger Patient, richtige Dosierung, richtige Dokumentation und die Aufgaben an nicht qualifizierte Personal zu delegieren, also an Betreuungskräfte, Assistenzkräfte, Servicekräfte, an Auszubildende, die fehlende Dokumentation, ganz wichtig, haben wir heute auch schon mehrfach, grundsätzlich zu schweigen, nicht zu melden, nicht sich zu beraten, keine Übergabe zu machen, immer eine schlechte Idee. Kommunikation ist alles oder unklar zu kommunizieren, auch hier Hygieneregeln nicht einzuhalten, auch das ist durchaus schon mal vor Gericht landet, wenn man einfach in ISO-Zimmer rennt und dann ins nächste Zimmer rennt, ohne sich zu isolieren, dann trage ich bewusst Keime weiter und auch da kam es schon zu einer Anzeige mal. Anweisungen ohne Rückfragen, also ohne zu fragen, ob das richtig gemeint ist und richtig gemacht ist und somit hier auch Patientenrisiken bei Überlastung und Stress und fehlende Kontrolle. Da meine ich dann auch so weit, dass man durchaus auch anzeigen muss, wenn man unterbesetzt ist und sagen muss, hier Überlastung und Überlastungsanzeige ist schriftlich zu stellen beim Arbeitgeber, um da auch die Überlastung schriftlich anzuzeigen, um schriftlich abgesichert zu sein. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch ein Tipp, der euch richtig Stress in der Prüfungsphase ersparen kann. Wenn eure Abschlussprüfung ansteht und ihr wirklich gezielt trainieren wollt, dann schaut euch unbedingt das Phlegias Prüfungstraining von Cornelsen an. Was findet ihr da drin? Da drin findet ihr kompetenzorientierte Übungsklausuren für alle 3 Tage der schriftlichen Prüfung, Prüfungsfälle für die mündliche Prüfung, vollständige Lösungen, Erwartungshorizonte und Bewertungstabellen zur Selbsteinschätzung, Tipps zum Lernen, Informationen zur praktischen Prüfung und das alles entwickelt von erfahrenen Lehrenden und Prüfenden, praxisnah und realitätsgetreu. Und was ist daran besonders toll? Es ist komplett lehrwerksunabhängig, egal mit welchem Buch oder Materialien ihr bisher gelernt habt. Phlegias passt immer. Das Phlegias Prüfungstraining gibt es als Buch und E-Book. Mit dem E-Book habt ihr zusätzlich alles digital dabei und könnt flexibel markieren, ergänzen oder unterwegs weiterlernen. Wenn ihr also einen Berufserfolg haben wollt und großartig vorbereitet in die Prüfungen gehen wollt, dann ist Phlegias Prüfungstraining euer Begleiter für eine sichere Prüfungsvorbereitung. Den Link und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Ich glaube, wir haben es im Kasten.
Ja.
Dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Reinhören und immer fleißig remonstrieren und genau überlegen, was ihr delegiert, an wen.
Und dokumentieren.
Genau.
Dokumentieren. Bläut es euch ein.
Absolut. Ciao.
Tschüss. Gegen Recht, das ist Menschlichkeit, die euch den Alltag reißt. Für Vielfalt, Respekt, für Gerechtigkeit, gemeinsam gestalten, jetzt ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lad uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und im Land. Wir müssen sind wir stark, Hand in Hand. Wir mit Halt und wir machen's wahr, Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.